Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Diskussion über die Wärmewende, das geplante Heizungsgesetz, zeigt, wenn Klimamaßnahmen in der Politik bei den Menschen ankommen, dann wird das, was sonst große und auch abstrakte Zahlen und Ziele sind, hitziger. Vor allem, wenn das, was ansteht, die Leute unterschiedlich stark trifft. Wie sieht es da wohl in Ländern aus, in denen die Herausforderungen noch viel größer sind? Ein Team des MCC in Berlin, das Mercator Research Institute on Global Commons, hat das jetzt für Indien untersucht. Indien, der drittgrößte Treibhausgasemittent nach China und den USA, mit 1,4 Milliarden Menschen. Was steht da an? Einer der Autoren der Studie ist Jan Steckel, Klima- und Entwicklungsökonom am MCC und an der Universität Cottbus. Und wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Herr Steckel, zum Einstieg. Wenn wir jetzt hier in Deutschland, also Stichwort Heizungsgesetz, schon so eine hitzige Debatte erleben, wenn es um die Betroffenheit bei Maßnahmen geht, was ja auch ein handfestes politisches Problem ist. Wie groß ist das Problem dann in Indien? Wie ist die Lage da?
Diese Debatten sind immer auf Verteilungseffekte zurückzuführen. Wer verliert, wer gewinnt und vor allem, wie sichtbar sind diese Gewinne und Verluste? In Deutschland erleben wir das jetzt bei den Besitzern von Gas- und Ölheizungen, die befürchten, mit größeren Investitionen alleine gelassen zu werden. In Indien gibt es die Dynamiken natürlich ganz analog, wenn natürlich nicht unbedingt im Heizungssektor, sondern gegebenenfalls eher bei dem Ausstieg aus der Kohle zum Beispiel oder bei den Allerärmsten.
Und Sie haben sich Indien angeschaut, weil es eben so stark betroffen ist von der Klimakrise mit so vielen Menschen und eben auch so vielen Treibhausgasemissionen.
Genau, Indien ist manche sagen vielleicht auch das Schlüsselland beim Erreichen der Klimaziele. Es ist das größte Land der Welt, wie Sie gesagt haben. Es entwickelt sich auch sehr stark wirtschaftlich. Das ist auf der einen Seite positiv, denn es gibt endlich eine Perspektive für Hunderte von Millionen arme Menschen. Wir dürfen nicht vergessen, dass in Indien immer noch Millionen von Menschen unterhalb der absoluten Armutsgrenze wohnen. Für das Klima wäre es allerdings fatal, wenn diese Entwicklung jetzt, und da sind wir leider immer noch auf dem Weg, wenn sich diese Entwicklung jetzt ähnlich vollzieht wie bei uns oder in anderen OECD-Ländern. Das bedeutet eben aufbauend auf dem Verbrennen von Kohle, Öl und Gas.
Und was haben Sie dann jetzt genau gemacht in Ihrer Studie? Was haben Sie berechnet?
Wir wollten jetzt genau wissen, wie die Gewinner und Verlierer einer potenziellen Energiewende in Indien verteilt sind. Und so ein bisschen haben wir als Aufhänger genommen den notwendigen Kohleausstieg, der ja auch international in Diskussion ist, mit den sogenannten JETPs, den Just Energy Transition Partnerships. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns jetzt wirklich drei Dimensionen angeschaut. Einmal die Arbeitenden, zum Beispiel im Kohlesektor, die ihre Jobs verlieren könnten. Zweitens die Haushalte, die kurzfristig höhere Energiepreise zu befürchten hätten. Und dann drittens die energieintensive Schwerindustrie. Und für alle Gruppen haben wir dann ausgerechnet, wie sie unter Klimapolitik belastet werden, und zwar auf regionaler Ebene. Also auch Indien ist ein föderaler Staat mit Staaten, so ähnlich wie in Deutschland, und haben für diese ganzen Regionen einen regionalen Index entwickelt, der eben diese drei verschiedenen Aspekte berücksichtigt.
Und was zeigt dieser Index? Wie groß ist da die Kluft?
Es gibt unglaublich große Unterschiede regional. Wir beobachten vor allen Dingen, dass die bereits etwas besser entwickelten südlichen und westlichen Bundesstaaten die Gewinner einer solchen Transformation wären. Und die ärmsten Staaten, vor allen Dingen im Osten des Landes, wären sehr viel stärker betroffen, sind auch häufig die, die stark von der Kohlegewinnung abhängen. Und das führt erwartbar zu politischen Schwierigkeiten, zumal eben in einem föderalen Staat wie Indien, wo die Provinzen ein relativ starkes Mitspracherecht haben.
Könnten Sie das mal an einem Beispiel konkret machen, an dem sich das entzündet oder besonders gut zeigt?
Genau, nehmen Sie den Staat Jharkhand, das ist ein Staat im östlichen Indien, ist ein relativ armer Staat und es ist ein Staat, der sehr stark von dem Kohleabbau lebt. Und so ein Staat wird sich nun eben voraussichtlich erstmal gegen einen vorgezogenen Kohleausstieg wehren, wenn der Staat oder die Regierung des Staates erwarten muss, dass viele Menschen in die Arbeitslosigkeit rutschen. Zumal man wissen muss, dass Jobs in der Kohleindustrie in Indien auch ganz häufig mit dem Zugang zu Wohnungen, Sozialsystemen und so weiter zusammenhängen. Und wenn das alles droht wegzufallen und es gleichzeitig eben keine lokalen Alternativen gibt, dann ist es für die regionale Regierung eben toxisch, ohne weitere Ausgleichsmaßnahmen darauf zu bestehen, dass dieser Kohleausstieg durchgezogen wird. Und was nun politisch passiert oder passieren kann, ist, dass eben diese Staaten, die stark betroffen wären von so einem Kohleausstieg, auf die Barrikaden gehen.
Ist das Ausmaß, das Sie errechnet haben jetzt in Ihrer Studie, welche Kluft sich da in Indien auftun könnte, denn neu? Also inwiefern ist das anders, als man bisher vielleicht erwartet hat.
Was Neues ist, dass wir wirklich versuchen, das konkret zu quantifizieren, auch wenn es natürlich sehr schwierig ist, da jetzt mit Punkt und Komma eine Zahl hinterzuschreiben, aber zumindest mal die Dimensionen zu quantifizieren und das dann letztendlich auch in den Ranking zu packen. Neu ist auch, dass wir es schaffen, auf mehr als eine Dimension zu schauen, also nicht nur zu gucken, okay, würden jetzt hier Jobs verloren gehen, sondern auch, wie werden die Haushalte belastet. Aber natürlich ist das Verständnis davon, dass wir eben die Verlierer mitdenken müssen, vor allen Dingen, wenn diese Verluste sehr konzentriert sind, ist nicht komplett neu. Ich glaube aber, dass es trotzdem, nur weil es nicht neu ist, noch lange nicht verstanden ist, wie wir mit dieser Herausforderung konkret umgehen.
Jan Steckel vom MCC in Berlin über die gesellschaftlichen Herausforderungen der Klimawende in Indien und was Indien da bevorsteht, was neben dem Kohleausstieg zu bewältigen ist. Genau dazu jetzt noch ein Hörtipp aus unserer Reihe Wissenschaft im Brennpunkt.
What we are seeing is that nighttime temperatures actually are increasing.
Die nächtlichen Temperaturen steigen schneller an als die Tagestemperaturen. Es bleibt auch nachts heiß, 35, 40 Grad. Und die Abkühlung, auf die man sich gefreut hat, kommt einfach nicht. Wenn der Körper sich zu lange nicht von der Hitze erholen kann, hat das ernsthafte Folgen.
Nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer halbstündigen Sendung Klimakatastrophe in Indien, Überleben in der Heißzeit. Zu finden auf deutschlandfunk.de unter Wissenschaft im Brennpunkt oder in der Deutschlandfunk Audiothek App oder überall, wo es Podcasts gibt.